HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Ich begrüße Ulrich Wickert im Doppelkopf von HR2 Kultur. Mein Name ist Ruthard Stäblein. Hallo, Herr Wickert.
Hallo, Herr Stäblein.
Was erwartet man von diesem Mann in dem Jahr, in dem Frankreich bzw. die französische Sprache das Gastland der Frankfurter Buchmesse ist? Natürlich ein weiteres Buch über Frankreich, das man lieben muss, um es zu verstehen, wie sein Titel für den Auftritt lautet. Herr Wickert, war Ihre Liebe zu Frankreich eine Liebe auf den ersten Blick?
Ich glaube nicht, denn ich bin nach Frankreich im Alter von 13 Jahren gekommen und bin dort in eine französische Schule gekommen, ohne Französisch zu können, sollte dann Lateinarbeiten schreiben, konnte aber kein Latein. Also das ist natürlich schon eine ziemlich blöde Situation. Aber da fangen Sie auch nicht dran, darüber nachzudenken, mag ich das Land oder nicht, sondern Sie sind da. Und wenn Sie ein Kind sind, nach einem Dreivierteljahr, sprechen Sie fließend Französisch.
Sie sind durch diese schwierige Phase der französischen Schule gegangen, haben sehr viele Meriten als Frankreich-Versteher erworben, waren jahrelang Korrespondent der ARD in Paris, haben eine Reihe von Frankreich-Krimis geschrieben und halten sich, glaube ich, in letzter Zeit öfter an der Côte d'Azur auf. Das höchste Frankreich-Risiko aber haben Sie auf sich genommen, als Sie wetteten, dass Sie über die meistbefahrene Verkehrsinsel von Paris laufen würden, über die Place de la Concorde.
Der Zuschauer, der das sieht und heute noch sieht, wird heute noch darauf angesprochen, obwohl das, ich glaube, vielleicht 30 Jahre her ist, dass ich das gemacht habe. Die Leute sehen da nur Autos um mich herumfahren und denken, der Mann ist lebensmüde. Ich war natürlich nicht lebensmüde, sondern ich ging jeden Tag eigentlich, indem ich zu Fuß vom Zuhause ins Büro ging, über den Place de la Concorde, so wie ich das da gezeigt habe. Ich wusste aber, wie ich das mache. Also ich wartete, bis der Platz leer war, wusste, da hinten an der einen Ecke ist eine Ampel. Und wenn die Autos da standen, dann lief ich los. Denn dann sahen die mich ja. Und dann wussten sie, oh, da kommt ein Verrückter. Und dann müssen sie einfach immer dieselbe Geschwindigkeit beibehalten. Sie dürfen nicht auf die Autos gucken, weil sonst sagen die Autofahrer, der sieht uns. Wenn man nicht hinguckt, dann sagen die Leute, oh, da müssen wir aufpassen, fahren sie vor ihnen oder hinter ihnen vorbei. Und es ist völlig ungefährlich. Heute gibt's allerdings dort eine Ampel.
Es ist jedenfalls ein gewisses Risiko gewesen. Ist Ihre Liebe zu Frankreich noch weiteren Risiken ausgesetzt gewesen? Anders gefragt, was mögen Sie nicht an den Franzosen?
Ich glaube, dass die Dinge, die ich mag, überwiegen. Und wenn ich etwas nicht mag, da sind es eigentlich Belanglosigkeiten, Kleinigkeiten. Also auf der einen Seite, die Franzosen können wahnsinnig bürokratisch sein. Aber sie können auch sehr freundlich sein. Ich wurde letztens angehalten, als ich mit dem Auto fuhr und telefonierte. Eine erwachsene Polizistin sagte, wissen Sie, warum ich Sie anhalte? Ich sage, nein, natürlich nicht. Und dann sagt sie, hören Sie mal, meine Augen sehen doch noch ganz gut. Und dann sage ich, okay, ist in Ordnung. Also Ihre Papiere. Also ich gebe ihr meine Papiere und habe da unten ein kleines Auto mit französischer Nummer. Das ist immer ganz gut. Ah, sagt sie. Aber die sind dann die Fotokopien. Ich sage, naja, die Original, die lasse ich immer zu Hause, man weiß ja nie, ob's Auto geklaut wird. Also es endete damit, dass sie sagt, sie telefoniert und dies und jenes. Und also das kostet 80 Euro. Ich seufzte, sagte, dann kriegen Sie jetzt 80 Euro von mir. Ich sagte, nein, nein, es würde 80 Euro kosten, wenn ich Ihnen Strafzettel da. Fahren Sie weiter. Fand ich sehr angenehm.
So nebenbei erzählen Sie auch in Ihrem Buch mit diesem Titel Frankreich muss man lieben, um es zu verstehen, Ihre Begegnungen mit Politikern. Ganz nebenbei haben Sie schon sehr früh den jetzigen Präsidenten der Republik getroffen, Emmanuel Macron.
Das war vor 3 Jahren. Da war er gerade Wirtschaftsminister geworden. Ich war zu einem kleinen Abendessen eingeladen worden, das der französische Premierminister Manuel Valls damals gab. Und da war Emmanuel Macron dabei. Und da wir auf Manuel Valls warteten, der ein Interview gab, hatten wir eine Dreiviertelstunde Zeit, uns zu unterhalten. Und ich war begeistert von diesem jungen Mann, der völlig unideologisch sprach. Wenn ich sagte, hören Sie mal, Da ist ja nun inzwischen ein neuer Vorschlag für ein neues Arbeitsgesetz von dem großen Badinter vorgelegt worden. Was meinen Sie dazu? Ja, richtig, hat der mal ein bisschen die 35-Stunden-Woche abschaffen. Alter, ich sage, ja, kann man das denn mit den Sozialisten machen? Da sagt er, ich habe das ja schon öffentlich gesagt. Und ich merkte, was auch immer man als Problem Frankreichs ansprach, er sah es klar, er sah die Lösung und man dachte immer, das geht ja nicht. Der Mann ist in einer sozialistischen Regierung nicht in der Partei, wie er bestimmt. Aber da sagte ich von da an, den musst du beobachten. Und dann, war sehr lustig, es war September 14 und natürlich schaute man schon auf die Präsidentschaftswahl in diesem Jahr, weil man davon ausging, Sarkozy und Hollande würden noch einmal gegeneinander kandidieren. Und ich fragte Emmanuel Macron, wie geht das denn aus? Da sagt er, das ist ganz einfach. In den zweiten Wahlgang kommt Marine Le Pen und wer von den anderen in den zweiten Wahlgang kommt, der gewinnt, der wird Präsident. Mhm. Weil er davon ausging, und das war auch meine Analyse, Marine Le Pen wird nie Präsidentin in Frankreich werden. Und das Lustige ist natürlich, so ist es gekommen, aber er war der Zweite.
Ja, da hatten Sie also das große Glück, schon sehr früh diesen aktuellen Präsidenten kennenzulernen. Und Sie schreiben auch in Ihrem Buch, wie er das geworden ist, was er heute ist, nämlich eigentlich jemand, der nicht so ganz so typisch für Pariser politische Verhältnisse aus der Provinz kommt und mehrmals gescheitert ist an der École Normale Supérieure.
Da ist er nicht aufgenommen worden, obwohl er dahin wollte, aber er hat dann Sciences Po gemacht und ENA, das sind Schulen, wo auch andere Präsidenten herkamen, wie Hollande zum Beispiel oder Chirac. Er kommt aus Amiens und ich glaube, sein Werdegang ist sehr beeinflusst worden durch seine Großmutter. Seine Großmutter war Lehrerin und hat den Jungen schon das Lesen beigebracht, als er 5 war und hat ihn über die Jahre hinweg in die Klassiker der französischen Literatur eingeführt. Und deswegen ist er ein Mann von einer unglaublichen literarischen Bildung. Während des Wahlkampfes war er in eine Talksendung eingeladen und dann sagte der Talkmaster, passen Sie mal auf, Sie haben ja doch so eine große literarische Bildung. Ich habe hier einen Molière-Text und da können wir doch mal die erste Szene mit abwechselnden Stimmen sprechen. Hier ist Ihr Text und dann sagt er, brauche ich nicht, kann ich auswendig. Und er konnte es auswendig. Und das ist schon etwas ganz Besonderes. Und ich glaube, diese klassische Bildung hat dazu geführt, dass er eine Analyse Frankreichs gemacht hat, die eine klassische Analyse ist, dass er genau gesehen hat, was muss ich tun, wie muss ich sein, damit ich bei den Franzosen Zustimmung bekomme. Mhm.
Obwohl er erst auch abgelehnt wurde als Mann des Geldes, als
Rothschild-Banker. Von wem wurde er abgelehnt? Er wurde von den Politikern abgelehnt. Nun muss man eins wissen, Frankreich ist ein Land, das für sich als einen der wichtigsten Werte die Exception culturelle, also die kulturelle Besonderheit hervorhebt. Und das ist denen wichtiger als die Wirtschaft. Und Fernand Braudel, sicherlich einer der wichtigsten französischen Historiker des letzten Jahrhunderts, hat ein Alterswerk geschrieben, das heißt die Identität Frankreichs, und schreibt da drin auch, die Wirtschaft ist etwas, was für uns sekundär ist. Frankreich ist kein kapitalistisches Land, sondern wird vom Kapitalismus ausgebeutet. Und dann ist das Spannende, dass Sie heute selbst von den ganz konservativen Parteien, den Politikern hören, ah, Macron, den kann man nicht wählen, das ist ja ein Banker. Also, dass die sozusagen Stimmung machen, das ist wie wenn die CDU hier sagen würde, nein, den so und so können wir nicht unterstützen, der hat ja mal in der Bank gearbeitet.
Und Sie sprechen damit einen Moment an, der in Ihrem Buch auch eine große Rolle spielt. Das ist dieses kulturelle Sendungsbewusstsein der Franzosen. Sie fühlen sich als Träger einer Zivilisation. Malraux, André Malraux hat von der Exception culturelle française, von der kulturellen Ausnahme Frankreichs gesprochen. Muss man da aber nicht ein bisschen, ja, als Deutscher auch kritisch sein und sagen, nee, sowas geht im 21. Jahrhundert gar nicht mehr.
Naja, gerade, ich finde das was Wunderbares, dass man sagt, für uns ist die Kultur das Wichtige. Also gucken Sie mal die Einführung des Privatfernsehens. Das kam ja in Frankreich und in Deutschland zur gleichen Zeit. Und da musste man natürlich sagen, da muss es Regeln dafür geben. In Deutschland hat man gesagt, gut, das wird nach dem Marktmechanismus geregelt. Die Franzosen haben gesagt, nein, nein, Moment. Also Privatfernsehen, Fernsehen überhaupt, ist nicht nach Marktmechanismen, sondern nach kulturellen Vorgaben zu regeln. Also muss man Gesetze machen, die die Kultur schützen. Finde ich wunderbar. Oder eine andere Sache. Frankreich ist es gewesen, das sich unglaublich eingesetzt hat in Europa, bei der Europäischen Gemeinschaft, dass die Buchpreisbindung in Europa bestehen bleibt. Und dann sagen alle Leute, die in anderen Ländern das auch gut finden, aber sich nicht trauen, das öffentlich zu sagen, die sagen, Gott sei Dank gibt es die Franzosen.
Aber Sie zeichnen in Ihrem Buch auch Porträts von Kulturträgern oder von Intellektuellen, wo man sich dann doch fragt, muss das sein? Ich nenne nur das Beispiel von Bernard-Henri Lévy. Und daran habe ich auch sehr viel in Ihrem Buch gelernt, weil Sie sehr viele Details auch kennen aus dem französischen Alltag, aus der französischen Politik und auch aus dem französischen intellektuellen Leben. Und wenn man dann diesen Ausnahmeintellektuellen Bernard-Henri Lévy nach Ihrem Buch liest, dann hat man vielleicht eine andere Vorstellung vom französischen Intellektuellen und findet das vielleicht nicht mehr ganz so gut.
Also ich nenne das, was ich da ja schildere, eine wundersame Geschichte. Und es ist wirklich eine wundersame Geschichte. Man glaubt das gar nicht. Es würde sich wahrscheinlich ein Romanautor nie trauen, eine solche Geschichte zu erfinden. Bernard-Henri Lévy, der sich unglaublich wichtig findet und der immer meint, er muss natürlich auch die Weltpolitik beeinflussen, weil er von der Theorie ausgeht. Wir müssen uns als Intellektuelle einmischen, wenn es irgendwo Ungerechtigkeiten gibt. Der fliegt also mit seinem Privatflugzeug, weil er ein unglaublich reicher Erbe ist, nach Ägypten zur Zeit der arabischen Revolution und sieht, die Ägypter brauchen ihn nicht. Dann fliegt er weiter nach Benghazi, nach Libyen. Da ist die Revolution gerade erst mal ein paar Wochen alt. Und in Benghazi geht er rum und sagt, wo sind denn eure Führer hier? Die haben sich gerade so 40 Leute zusammengetan und haben gesagt, so, wir sind die Chefs hier der Revolution jetzt. Und da wird er in ein Hotel geführt, wo der Anführer der Rebellen ist und sagt, also ich komme aus Frankreich und ich habe einen großen Freund, das ist Sarkozy, der Präsident. Jetzt wissen die gar nicht, ist das ein Spinner? Er hat aber auch gleich einen Fotografen dabei, der ihn immer filmt. Das Ergebnis ist, dass er in Anwesenheit dieser Leute den Sarkozy anruft, also er wählt die Nummer mit Funktelefon, Satellitentelefon, die Nummer des Élysée wird durchgestellt zum Präsidenten. Schon etwas, was bei uns ja in der Form gar nicht möglich ist. Der Präsident redet mit ihm und Bernard-Henri Lévy sagt, Sie müssen hier die Rebellen empfangen, Sie müssen die Rebellen anerkennen, international. Und dann müssen den Rebellen, sagt er, Sarkozy wird dann Gaddafi bombardieren und all diese Dinge. Sarkozy sagt, ich rufe in 2 Stunden zurück. Und Sarkozy ruft tatsächlich in 2 Stunden zurück, sagt ohne Rücksprache mit seinem Außenminister, ohne Rücksprache mit seinem Premierminister, also ich empfange die und ich erkenne die an. Und dann fliegen die im Privatflugzeug von Bernard-Henri Lévy nach Paris, werden dort anerkannt, geben von dem finanziert eine Pressekonferenz. Und es ist eines der größten, ich würde sagen, außenpolitischen Fehler gewesen von Sarkozy, dass er eben geholfen hat, Gaddafi und das schreckliche, diktatorische, aber doch stabile System zu bombardieren, Obama dazu zu bringen und die Briten dazu zu bringen, mit zu bombardieren und dieses Land ins Chaos zu bringen.
Mhm. Aber ist es nicht genau ein Beispiel dafür, dass eben bestimmte Intellektuelle in Frankreich so ein Sendungsbewusstsein haben, dass sie glauben, sie sind die Vertreter der Menschenrechte, universell gültig müssen die sein und wir setzen es durch. Das ist doch genau in der Nachfolge von Jean-Paul Sartre und anderen französischen Intellektuellen, diese Anmaßung.
Ja, Sie sprechen Sartre an, der natürlich auch meinte, er habe die Weisheit mit Löffeln gegessen. Der ist ja dann sogar zu den RAF-Gefangenen in Stammheim vorgedrungen. Ein Riesen. Fehler natürlich. Aber es ist ja nicht der Intellektuelle, der vielleicht irrt, sondern es ist der Politiker, der irrt, wenn er es umsetzt, was ein Bernard-Henri Lévy ihm vorschlägt.
Das sagt Ulrich Wickert im Doppelkopf von HR2 Kultur. Sie haben in Ihrem Buch auch ein Kapitel aufgeschlagen, das über die Liebe in Frankreich spricht. Und bevor wir dieses Kapitel aufmachen, bevor wir diese Seiten aufschlagen, Ihr erster Musikwunsch geht genau darum. Was haben Sie ausgewählt für den Doppelkopf?
Na, Georges Brassens, Quand Margot dégrafait son corsage. Ich liebe dieses Lied.
Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entr'ouvre sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait, pauvrette, comme coussin. Le chat, la prenant pour sa mère, se mit à téter tout de go. Ému Margot le laissa faire, brave Margot. Un croquant passant à la ronde, trouvant le tableau peu commun, s'en alla le dire à tout le monde et le lendemain. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là 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 là, étaient là 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat.
Das war Georges Brassens mit seinem Chanson Quand Margot dégrafait son corsage. Auf Wunsch von Ulrich Wickert im Doppelkopf von HR2 Kultur mit Ruthard Stäblein als Gastgeber. Herr Wickert, was gefällt Ihnen an diesem Chanson, die Leichtigkeit oder was ist das, die ja, französische Art, mit der Liebe umzugehen?
Was mir daran gefällt, ist eigentlich dieses völlig Entspannte, diese kleine Geschichte, dass sozusagen eine Schäferin eine kleine Katze findet und an ihre Brust drückt und ihr dann sozusagen die Brust gibt, damit sie Milch hat. Und dann gucken alle Kerle im Dorf zu und sie denkt immer, die gucken doch zu, nur um das Kätzchen zu sehen. Also dieses völlig harmlose, normale Umgehen mit diesen Dingen, das ist sehr französisch und das liebe ich.
Und das kommt auch in Ihrem Buch Frankreich muss man lieben, um es zu verstehen, am Beispiel des Umgangs mit den Staatsmätressen oder wie Sie sie auch nennen, mit den Amazonen der Republik zum Vorschein.
Ja, aber wissen Sie, es gibt ja einfach Dinge, die können wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen. Also das eine, kommen wir auf die Präsidenten und ihre Geliebten gleich, aber vorher erst einmal auf eine Zeitschrift wie L'Express, also vergleichen Sie das mit irgendwas wie dem Spiegel. Da sagt der Chefredakteur, also wir müssen ein paar ganz hübsche Mädchen, die müssen wir jetzt einsetzen zum Recherchieren, denn man kann auch auf dem Kopfkissen viel mehr erfahren. Und dann setzt er drei Mädchen ein, die später große Karrieren im Journalismus gemacht haben und sagt, pass auf, du bist zuständig für die Gaullisten, du bist zuständig für die Sozialisten und du nimmst die Liberalen. Und dann werden die angesetzt, ins Bett zu gehen mit irgendwelchen Personen. Und die Macht, die untereinander sprechen die immer aus, ach, ich gehe jetzt mit Moroa, ach, ich gehe jetzt mit Chirac, ach, ich gehe jetzt mit dem so und so und so oder dem Mitterrand ins Bett. Und dann erfahren die Dinge. Also Michel Cotard, die hat dann von dem Mitterrand als allerersten dadurch erfahren, dass er als Präsidentschaftskandidat auftreten will. Und das Irrsinnige ist, Michel Cotard ist mit Mitterrand befreundet, später ist sie mit Chirac befreundet und macht so eine Karriere, dass sie irgendwann, nämlich 88, das Präsidentschaftsduell zwischen Chirac und Mitterrand moderiert. Also das ist schon toll. Das andere ist, kommen wir doch zu den Mätressen.
Oder vielleicht doch noch, was ich auch sehr interessant in Ihrem Buch fand, war Michel Rocard, der ja eigentlich ein linker PS-Mann war. Der wurde ja regelrecht verführt und ließ sich bestechen durch eine Mätresse.
Ja, aber wissen Sie, es gibt ja die eine Mätresse, die war mit Mitterrand zuerst zusammen und dann war sie mit Rocard zusammen. Und als 88 die Frage war, wird Rocard gegen Mitterrand als Präsidentschaftskandidat antreten und Mitterrand große Angst hatte, weil das hätte ihm Stimmen weggenommen. Und dann geht die Freundin die Ex-Freundin von Mitterrand, jetzige Freundin von Rocard, zu Mitterrand und sagt, pass auf, also das ist ein ganz netter Junge, der kandidiert nicht, aber du musst ihn dann zum Premierminister machen. Also Mitterrand sagt, okay, das machen wir so. Und dann ernennt er ihn zum Premierminister nach gewonnener Wahl. Aber die beiden verstehen sich überhaupt gar nicht. Und der spätere Büroleiter von Rocard, der schildert dann, dass diese Freundin zwischen den beiden, zwischen Premierminister und Präsident, immer vermittelt hat. Und dann Mitterrand, der hat ja eine Freundin sogar zur Premierministerin gemacht, Edith Cresson, aber die hat das so versemmelt, dass sie nach 9 Monaten schon wieder ausgetauscht werden musste.
Ulrich Wickert schaut hinter die Kulissen der Politik und entdeckt dabei Geschichten, Tratsch und Klatsch zum Teil, aber eben auch wirklich Sachen, wo man die französische Politik auch besser versteht. Mir hat auch besonders gefallen Ihr Kapitel oder Ihre Offenbarungen über Carla Bruni.
Ach Gott, oh Gott. Naja, das ist natürlich schon ziemlich peinlich. Carla Bruni, die war mit den meisten Leuten in Paris befreundet, sagt man. Mit dem einen Philosophen, mit dem Vater und dann mit dem Sohn, von dem hat sie dann ein Kind bekommen. Dann war sie mit dem sozialistischen ehemaligen Premierminister, Parlamentspräsidenten, heutigen Verfassungsgerichtspräsidenten Fabius befreundet. Gesagt wird, sie hat ihn verlassen, weil er sie heiraten wollte. Ein Freund von mir, Patrick Besson, Schriftsteller, war mit ihr befreundet. Der hat ihr dann auch ein Buch gewidmet. Und jetzt lernt der Sarkozy sie kennen und verliebt sich in sie. Und jetzt überlegt sie, was mache ich mit den wahnsinnig vielen Nacktfotos, die es von mir offiziell gibt. Also Helmut Newton hat sie nackt fotografiert und ähnliche Geschichten. Ja, dann hat sie gesagt, komm, ich zeig dir die mal alle. Und dann hat sie sich am Computer hingesetzt und hat ihm die ganzen Aktfotos vorgeführt und dann hat er gesagt, ach, kann ich das hier ausgedruckt haben? Das Irre ist, sie hat das alles öffentlich dann auch erzählt.
Ja, Ulrich Wickert, es geht nicht nur so relativ harmlos oder im Grunde genommen amourös in Ihrem Buch zu, sondern Sie zeigen auch Frankreich ja von der ernsteren Seite und versuchen auch bestimmte Merkmale dieses Landes zu charakterisieren, wie zum Beispiel den Zentralismus oder auch, was man hier vielleicht etwas unterschätzt, die Rolle des Katholizismus. Auch gibt es ja da katholische Fundamentalisten, die ja nicht ganz so harmlos sind wie bei uns die Katholiken.
Also das Interessante ist, dass in Frankreich etwa 4 oder 5% der Bevölkerung noch in die Kirche gehen, also auch die Katholiken. Frankreich ist ein katholisches Land. Aber das Denken ist immer noch sehr katholisch und französische Soziologen sprechen vom Katholizisme Zombie, also von Zombie-Katholizismus. Das heißt, es ist da und ist doch nicht zu sehen. Und wie sich das aber dann auch äußern kann, auch politisch, das musste François Hollande sehen, als er dieses Gesetz der Ehe für alle durchgebracht hatte. Da plötzlich gab es ständige Demonstrationen, und zwar unglaublich viele Demonstrationen gegen dieses Gesetz. Und diese Leute, die gegen dieses Gesetz waren, die haben später dann auch Fillon, den konservativen
François Fillon,
den konservativen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, unterstützt. Und der hat sich ganz stark auf diese Bewegung auch konzentriert, weil er gemerkt hat, die helfen ihm und die hätten ihm geholfen zu gewinnen, wenn er nicht in diese Korruptionsaffäre dann verwickelt worden wäre.
Und auch Mitterrand wäre fast gestürzt, als er die Basis der Katholiken aushöhlen wollte, als er eigentlich diese Privatschulen, die ja meist in Frankreich katholisch sind und die doch eine sehr große Rolle für die Erziehung der Eliten auch spielt, als er die unterminieren wollte.
Ich schildere, was in Frankreich sehr, sehr wichtig ist, das französische Entstehen des staatlichen Schulwesens durch Jules Ferry 1880. Dieses Gesetz ist heute noch ganz maßgeblich für das französische Bildungswesen. Und zwar hat Jules Ferry, damals war er Premierminister und Erziehungsminister, hat er die staatliche Schule eingeführt. wo, und das ist das ganz Wichtige, die Kirche keine Rolle spielen durfte. Also die Laizität war ganz wichtig. Und die Lehrer bekamen einen ganz wichtigen Rang, Beamtenrang. Man nannte sie die schwarzen Husaren der Republik, weil sie eine schwarze Uniform hatten. Und die Husaren waren in der Armee sozusagen die Elite. Und so nannte man sie die schwarzen Husaren. Und es ist eigentlich bis heute keiner Regierung gelungen, das System, das Jules Ferry seinerzeit eingeführt hat, zu verändern, weil es sofort unglaubliche Streiks der Erziehungsgewerkschaft gibt und der Lehrer. So, was hat Mitterrand gemacht? Und Mitterrands Bildungsminister, und der wollte, dass die Lehrer, die an der katholischen privaten Schule unterrichten, Beamte werden. Das hätte ja bedeutet, dass sie sich nun auf die Laizität berufen müssen, und das hätte der katholischen Kirche ganz viel gegeben. Es gab solch einen Aufstand in den Straßen von Paris, gab es Hunderttausende, die demonstriert haben, dass Mitterrand in einem Fernsehinterview gesagt hat, ja, sieht nicht so gut aus, also das Gesetz zieh ich zurück. Das hatte er allerdings seinem Premierminister und seinem Erziehungsminister noch nicht gesagt. Und die erfuhren es über das Fernsehen. Das ist auch etwas sehr Französisches. Mhm. So, das zeigt, welche Macht der Präsident hat.
Oder welche Ohnmacht, wenn die Straße aufsteht. Vielleicht noch zur Ergänzung. François Hollande hat dieses Gesetz nicht aufgehoben, Ehe für alle. Der hat da standgehalten. Gegen diese identitären Katholiken, die mit ihrer Vereinigung Saint-Commun gemeint sind, doch sehr viel Macht haben. Aber sie sprechen da etwas an, was, glaube ich, sehr wichtig ist, wenn man Frankreich verstehen will. Das ist die Macht der Straße. Wird jetzt Emmanuel Macron demnächst genau an dieser Macht auch scheitern?
Ich hoffe es nicht. Er kennt das. Ich habe ja ein ganzes Kapitel der Manif gewidmet, also der Macht der Straße, Manif, das ist die Manifestation, also die Demo, würden wir sagen. Und da sieht man, was bei den Franzosen ganz wichtig ist, dass sie sagen, das Volk ist das Souverän. Und wenn uns was nicht passt, dann haben wir ja schon seinerzeit gezeigt, was wir können. Und heute noch berufen sie sich bei Demonstrationen manchmal auf die berühmte Demonstration oder Demonstrationszug vom Herbst 1789, als die Frauen aus Paris nach Versailles zum König gezogen sind, weil es nichts zu essen gab, und sie den König gezwungen haben, zurück nach Paris zu ziehen, in die Tuilerien. Damit war die Macht wieder zurück in Paris, wo sie kontrolliert werden konnte. Das heißt, auf diese Demonstration berufen sie sich heute immer wieder. So, was das ist aber, ich habe ja gesagt, dass Macron sehr kluger, gebildeter Mensch ist, die französische Geschichte gut kennt und auch weiß, wie er damit umgehen kann. Er hat jetzt etwas gemacht, gleich am Anfang seiner Regierungszeit, und man muss ja berühmterweise diesem Spruch von Machiavelli führen, die Grausamkeiten sofort am Anfang zu tun. Er hat jetzt das Arbeitsrecht verändert. Also es ist dabei, verändert zu werden. Aber er hat das sehr klug gemacht. Er hat nicht gesagt, wir verändern dies, Punkt. Sondern er hat alle Parteien, alle Gewerkschaftsführer oder die Arbeitgeberverbände zu Gesprächen eingeladen. Zuerst, wirklich am zweiten Tag nach seiner Amtseinführung, waren sie alle bei ihm persönlich. Und es gab insgesamt 50 Gesprächstermine. Das heißt, er hat erstmal versucht, die einzubinden, sie mit dazu zu bringen, dass sie sagen, ja, gut, okay, dann, wenn wir dann sozusagen in diesen Arbeitsprozess mit einbezogen sind, können wir hinterher nicht mehr so richtig demonstrieren. Gut, es gibt dann die Partei von Jean-Luc Mélenchon, die Linke, die extreme Linke, die werden natürlich auch zu Streiks aufrufen. Aber ich glaube, in dem Moment, in dem das Gesetz unterschrieben ist, kann man noch streiken, aber dann ist es vorbei. Mhm. Nun ist das Reformprogramm von Macron aber noch längst nicht zu Ende. Und es gibt natürlich Dinge, wo er auch an Privilegien rangehen will. Zum Beispiel die Eisenbahner. Die Eisenbahner können ab 50 in Rente gehen, weil das ja so unglaublich anstrengend ist, immer die Kohle in die großen Dampfkessel der Lokomotiven zu schippen und so. Und das ist immer noch da und das will er ändern. Und da wird natürlich dann auch wieder es Streiks geben. Das will er im nächsten Jahr ändern, hat dann auch Ideen, wie man das machen kann. Aber es gibt immer noch viel Grund zu streiken.
Das gehört gleichsam zum Ritual der Franzosen. Die feiern jedes Jahr im Herbst nochmal die Französische Revolution nach. Diese Demonstration der Macht auf der Straße, auch die Radikalität, mit der diese Straßenmacht ausgedrückt wird. Sie haben über diese Riten auch in Ihrem Buch mehr geschrieben. Vielleicht sollten wir aber auch noch zur Begründung dieser Macht sagen, dass das französische Wahlrecht auf den Präsidenten zugeschnitten ist und die Minderheiten auch kaum im Parlament vertreten sind, weil es eben nur ein Mehrheitswahlrecht gibt und die Marine Le Pen und so weiter nicht wirklich repräsentiert sind in der Assemblée Nationale.
Die Erfahrung der französischen Politik in den letzten 200 Jahren ist gewesen, dass die Franzosen zwar den König geköpft haben, aber ihn nicht weghaben wollten. Denn der König repräsentierte ja nicht nur die Krone und die Monarchie, sondern er repräsentiert auch die Legalität der Macht. Und die Vierte Republik, jetzt haben wir die Fünfte, die Vierte Republik war ein absolutes Chaos, weil sie von Parteien regiert wurde, von Parteisprengsel. Also der letzte Premierminister, der wurde nach 3 Monaten schon wieder abgewählt und damals gab es eine große Krise und man hat de Gaulle geholt. Und de Gaulle war eben auch eine Figur, der die Franzosen und eben ihre Sensibilitäten sehr gut kannte und er hat das Präsidentschaftswahlrecht eingeführt, um die Parteien sozusagen auch zum großen Teil zu entmachten, sondern die Direktwahl des Präsidenten. Und Macron ist jemand, der gesagt hat, ich berufe mich auf de Gaulle und Mitterrand vielleicht, aber auf de Gaulle, derjenige, der gesagt hat, das Volk wählt ihren Vertreter. Und der Präsident spricht zum Volk. Und das hat er sehr geschickt gemacht.
Sagt Ulrich Wickert im Doppelkopf von HR2 Kultur, was dieses Nationalbewusstsein der Franzosen betrifft, das wird ja auch gelegentlich karikiert. Und da haben Sie auch eine Musik dazu ausgewählt von Serge Gainsbourg.
Ja, Serge Gainsbourg wohnte in Paris um die Ecke, wo ich wohnte. Und ich war auch mal bei ihm. Aber das war zu einem Zeitpunkt, als er, ich glaube, mehr unter Drogen und Alkohol stand und ich so richtig mich mit ihm nicht mehr unterhalten konnte. Aber ich finde es wunderbar, was er gemacht hat, zum Entsetzen vieler Franzosen. Er hat die Marseillaise gesungen, aber auf seine Art und Weise.
Das war Serge Gainsbourg mit seiner Verhunzung der Marseillaise, aux armes citoyens, etc. Also sehr beiläufig. Serge Gainsbourg hatte aber Probleme auch mit den Rechtsradikalen. Ja, als er wegen dieses Songs.
Darf einen ja auch nicht verwundern. Aber Herr Stäblein, ich würde das nicht eine Verhunzung nennen, sondern für mich ist das einfach eine sehr intelligente Art und Weise, dieses doch sehr blutrünstige Lied einfach mal anders darzustellen.
Ulrich Wickert, Sie schreiben nicht nur Bücher und Krimis über Frankreich, Sie sind auch Sekretär perpetuell der Akademie de Berlin, also einer Akademie, die sich um die deutsch-französischen Beziehungen kümmert und in Berlin natürlich die Tradition von Voltaire und Friedrich dem Großen aufnehmen will. Was machen Sie da in dieser Akademie?
Die Akademie de Berlin, die existiert jetzt seit 11 Jahren. Zu den Gründern gehören Leute wie Patrick Süskind, Wolf Lepenies, Gesine Schwan, Volker Schlöndorf, Wim Wenders. Präsident bis zu seinem Tod war Richard von Weizsäcker und heute ist es Gesine Schwan. Und die Idee ist, dass wir versuchen, deutsch-französische Kultur doch unter dem Volk weiter zu verbreiten. Wir haben es geschafft, dass der Surkamp Verlag jetzt zur Buchmesse eine französische Bibliothek auflegt, die von unserer Akademie erarbeitet worden ist, nämlich Bücher, die ins Deutsche übersetzt worden sind und nicht mehr erhältlich sind im Buchhandel. Also wie zum Beispiel dieses irrsinnige Buch von Marguerite Duras, Hiroshima Mon Amour. Und das zeigt, dass es uns wichtig ist, dass die klassische, moderne Literatur Frankreichs bei uns vorhanden ist. Wir vergeben Stipendien und wir haben auch untereinander, diskutieren wir natürlich immer die Dinge, die einfach auch wichtig sind. Zum Beispiel Volker Schlöndorf kommt eines Tages in die Sitzung und sagt, ich komme gerade von François Hollande und François Hollande hat mich gebeten, die deutsch-französische Feier in Verdun zu inszenieren. Kann man das machen? Soll ich das machen? Wie? Und es hat sich eine sehr starke und wichtige Diskussion über das Thema Erinnerungskultur ergeben, worauf dann alle sagten, man muss das mit jungen Menschen machen. Denn die jungen Menschen haben keine Erinnerung mehr an diese Dinge. Das ist viel zu weit weg. Es hat er dann gemacht, 4.000 junge Leute, 1.000 Deutsche, 3.000 Franzosen. Und es kam was ganz Interessantes dabei heraus. Er hat allen gesagt, bringt ein Erinnerungsstück aus der Familie mit, das an den Ersten Weltkrieg erinnert. 3.000 Franzosen brachten jeder irgendetwas mit, ein Brief des Großvaters oder im Orden oder was auch immer. Keiner von den Deutschen brachte was mit. Und das zeigt der Erste Weltkrieg. Das ist der Krieg, an den die Franzosen sich erinnern. Und der Zweite Weltkrieg ist der, an den die Deutschen sich erinnern. Und solche Diskussionen zu führen, die helfen uns auch weiter.
Es gab schon einmal eine deutsch-französische Akademie in Berlin, also die war zumindest sehr französisch ausgerichtet und da hatte damals 1783 Antoine de Rivarol den Preis erhalten über die Universalität der französischen Sprache. Das zeugt noch von diesem Sendungsbewusstsein der Franzosen. Heute ist das, wie Sie in Ihrem Buch auch schreiben, nicht mehr unbedingt diese Art von Universalität auf die Sprache konzentriert, sondern auf die Küche.
Ja, das ist ganz lustig, obwohl die Rede, die Rivarol damals gehalten hat, als er diesen Preis bekam, die war eigentlich, ja, ach, wir haben so eine kleine Sprache, Französisch ist so unwichtig, wir haben aber große Schriftsteller. Gut, aber kommen wir zur Küche, das ist ja auch ein Kapitel, wo ich sage, dass wenn wir über die Liebe der Franzosen sprechen, müssen wir auch über die Liebe zur Küche sprechen. Und das ist ein Element, das wir in Deutschland auch in der Form nicht kapieren, selbst wenn wir 3-Sterne-Lokale großartig finden. Aber was das bedeutet. Ich habe ganz viel gelernt, unter anderem aus den Büchern, die die Chefköche des Élysée geschrieben haben, nachdem sie 40 Jahre die Küche geleitet haben, oder der Pâtissier, die dann nämlich sagen, das Galadiner des Staatspräsidenten, das ist einfach die Wahrhaftigkeit, mit dem die französische Kultur dargestellt wird. Und ein Chefkoch des Élysée, der klagt darüber, dass Sarkozy keinen Wein trinkt, weil er keinen verträgt, und dass er den Käse als Käsegang abgeschafft hat und nur dann, wenn Angela Merkel kommt und die den Käse liebt, den Käsegang hat aufs Diner setzen lassen. Und da lernen sie Dinge auch über das französische Denken, die wir aus unserem Denken heraus gar nicht so verstehen.
Eben zum Beispiel, und den zitieren Sie in Ihrem Buch, Ulrich Wickert, Claude Lévi-Strauss, der gesagt hat, die Küche einer Gesellschaft ist eine Sprache, in der sie ihre Struktur unbewusst ausdrückt. Und Sie haben gerade schon den Wein und das Fleisch angesprochen. Das ist vielleicht das Wesen der Franzosen oder der französischen Mentalität. Das Blutige, das durchscheint, also im Gegensatz zur deutschen Wurstkultur, die den Ursprung verrät, sieht man im Französischen, wo das Gericht herkommt.
Man sieht, wo es herkommt, und ich habe sehr viel dadurch gelernt, dass ich in Frankreich gelebt habe und eben immer wieder geguckt habe, warum ist etwas in Frankreich wichtig? Warum ist der Käse wichtig? Und gibt diesen berühmten Spruch von de Gaulle, wie kann man ein Land führen, das 365 Käsesorten hat? Das Zitat wird immer mit verschiedenen anderen Zahlen gebracht, aber gemeint ist eben, die so viele Käsesorten haben. Und ich habe mich in Frankreich angefreundet mit einem Käsehändler, der heute der Propst der französischen Käsegilde sogar ist. Und über ihn habe ich ganz viel gelernt, dass gerade der französische Rohmilchkäse etwas ist, was mit Kultur zu tun hat, mit der Kultur der Natur. Denn wohin bringe ich meine Herde? Und oft, sagen wir mal, im April auf 1200 Meter Höhe, da sind da oben die Alpenblüten gerade grün, dann gibt es einen ganz besonderen Geschmack. Das sind Dinge, die Leute machen aus Liebe zu dem Produkt. Mit Käse wird keiner reich. Aber dies zu machen, ist für die Leute dann etwas ganz Besonderes. Und auch zu wissen, wie ich ihn dann reifen lasse, alles ganz besondere Dinge.
Gerade beim Essen ist etwas ganz Besonderes bei den Franzosen auffällig. Die ganze Zeit wird eigentlich beim Essen nur über das Essen geredet.
Ja. Man redet darüber, was man letzte Woche gegessen hat, was man gestern gegessen hat, was man morgen essen wird. Wobei es dann auch ganz dramatische Dinge gibt, nämlich, das wird da geschildert, Giscard d'Estaing, der geht immer in die Drei-Sterne-Lokale und kommt dann mit einem Rezept für eine Apfeltorte zurück. Und die soll der Patissier im Élysée machen, und er macht sie und er macht sie. Und jedes Mal wird er beschimpft. Ich habe König Hassan II. Aus Marokko gehabt. Ich habe mich geschämt, solch eine Torte zu sagen. Also der Patissier ist völlig verzweifelt. Der Mitterrand kommt auch aus Marokko zurück und sagt, ich habe bei Hassan einen Minztee getrunken. So was Tolles möchte ich auch haben. Also der Chefkoch vom Élysée ruft den Teemacher in Marokko an und sagt, also wie machst du denn? Dann erklärt er genau so und so, und so lange muss das ziehen und so warm muss das Wasser sein. Und der Mitterrand jedes Mal, wenn er diesen Tee bekommt, nein, das ist überhaupt nicht so, wie ich es bekommen habe. Und dann, ich meine, das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen, dann lässt Mitterrand den Chef-Teemacher aus Marokko einfliegen, und der Chef-Teemacher macht also da den Tee genauso, wie die Köche im Élysée das immer gemacht haben. Und von jetzt ab schmeckt's Mitterrand.
Solche amüsanten und lehrreichen Anekdoten beschreibt Ulrich Wickert in seinem Buch »Frankreich muss man lieben, um es zu verstehen«. Zum Abschluss unseres Gesprächs im Doppelkopf, Herr Wickert, welche Musik leuchtet Ihnen ein? Welche Musik hören Sie gern, wenn Sie an Frankreich denken, wenn Sie Frankreich lieben?
Ja, ich gehöre zu denjenigen, die Erik Satie sehr mögen. Es gibt ja Leute, die finden den zu leicht. Ich finde ihn einfach modern und höre ihn wahnsinnig gerne.
Und wir hören Tamar Halperin, die Erik Satie's Gnossienne Numéro 1, die erste Gnossienne am Klavier vorträgt. Vielen Dank an Ulrich Wickert. Am Mikrofon verabschiedet sich Ruth Hart-Stäblein mit Erik Satie.